genießen.
Rückkehr. Bayern genießen im September. Mit Gerald Huber.
Was gibt es Schöneres, als wieder daheim zu sein? Wenn uns beim Öffnen der Haustür der anheimelnde, wenn auch im Lauf der Urlaubswochen leicht abgestandene Duft der vertrauten vier Wände empfängt, wenn die Zimmerpflanzen die Blätter hängen lassen, dann aber nach einem kräftigen Schluck aus der Gießkanne mit strammer Frische grüßen. Von unangenehmen Neuigkeiten wissen wir noch nichts. Die Post, die sich angesammelt hat, holen wir erst morgen. Alles fühlt sich vertraut an und doch irgendwie neu. Und spätestens, wenn die erste Waschmaschine Wasser saugt, beginnt er wieder, der Alltag, auf den wir uns nach guter Erholung sogar heimlich freuen. Wieder zurück, wieder daheim. Und Bayern genießen ist nach der Sommerpause auch wieder da, mit diesen Themen. Zurück vom Berg, die Glockensymphonie des Almabtriebs. Zurück von der Walz, ein Handwerksbursch wieder daheim im Allgäu. Zurück in die Provinz, von gut ausgebildeten Fachleuten, die das Glück in der Heimat suchen. Zurück im Fluss, im Einzugsgebiet der fränkischen Aufsess gibt es wieder Edelkrebse. Zurück zu den Wurzeln, das jahrhundertealte Weingut der Stadt Klingenberg am Main ist wieder da. Und wie? Zurück zum Knistern, Schallplatten und Musikkassetten feiern fröhliche Urstände. Das alles und mehr in der kommenden Stunde Bayern genießen.
Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
Mit dem Wort Bergsommer verbindet man gemeinhin frühes Aufstehen, Aufstieg auf schattigen Pfaden, Gipfelrast, Einkehr in der Hütte und vergisst völlig, dass es solche Bergsommer längst vor der touristischen Nutzung der Gebirge gegeben hat. Jahrtausende lang gehörten die Sommer in den Bergen allein dem Vieh und seinen Hirten. Die Almwirtschaft ist so alt, wie der Mensch sesshaft ist. Im bayerischen Raum also rund 7500 Jahre. In dieser nahezu unvorstellbar langen Zeit haben sich all die Gewohnheiten und Bräuche der Almwirtschaft entwickelt, die bis heute gültig sind. Almabtrieb und Viehscheid beispielsweise, die alljährlich im September und Oktober stattfinden. Ein Tutti-Finale für die Kuhglockensymphonie des Bergsommers.
Zwischen dem Fest Maria-Namen am 12. September und dem Michaelitag ziehen die Bergbauern in Oberbayern und im Allgäu mit ihren Herden ins Tal. Kunstvoll gebundene Kronen aus Wacholder, Latschen, Silberdisteln und Alpenrosen schmücken die Häupter der Kühe. Bunte Stoffbänder flattern in der herbstlichen Sonne und symbolisieren noch einmal die Kraft des Bergsommers. Um die Hälse der Kühe hängen große geschmiedete Glocken mit dunklem Klang. Kleinere, die eher blechern klingen, oder gegossene, die hell und metallisch dazwischen läuten. Denn Kuhglocke ist nicht gleich Kuhglocke. Die Bergbauern in Oberbayern und im Allgäu verwenden verschiedene Sorten mit unterschiedlichen Klangfarben und unterschiedlichen Tonhöhen. Zu Gast auf dem Bauernhof der Familie Meyer in Lenggries im Isarwinkel. Georg Meyer ist seit vielen Jahren Bergbauer und sömmert sein Vieh auf der Lerchkogelalm im Karwendel. Nach dem Almabtrieb im September hängen seine Glocken fein säuberlich aufgereiht im breiten Hausgang. Kleine und große an festlich gestickten Lederriemen.
Da gibt es einmal die gegossenen, das sind die Speisglocken, die rohe Art, die sind ein bisschen heller, sind auch dicker und ein bisschen schwerer. Schöner, heller Klang. Das ist eigentlich ganz selten in der Aldi. Die ist vom Tirol. Das heißt mal Erdbeckerglocken. Da hat es einmal einen Glockengießer gegeben in Jenbach. Das ist im Inntal. Und den sein Markenzeichen war einfach, der hat eine Legierung gehabt, da ist Silber dabei. Und bei der steht drauf, bei den Embacher, Josef Denk aus Embach-Gossmich im Jahre 1843. Und die haben einen ganz markanten, edlen Klang.
Die Kühe sind unterschiedlich groß und je nachdem bekommen sie unterschiedlich große Glocken.
Also da haben wir jetzt zum Beispiel, das ist also Mailänder-Glocken, die ist etwas runder, ist auch der Korpus nicht so stark. Und wenn man die ableitet, tut einfach ein bisschen dumpfer, klingt auch schön noch. Also Kühe oder Trage die Kälmer, da tun wir ein bisschen größere Glocken rum. Und dann für die Jährigen oder für Kälbe, da nimmt man kleinere. Die klingen dann halt auch ein bisschen heller, weil sie einfach kleiner sind.
Das sind die sogenannten Speisglocken. Sie werden wie Kirchenglocken in einer sogenannten Glockenspeise gegossen. Ihr Klang ist metallisch und hell. Im Gelände sind sie deshalb weit hörbar. Die anderen, das sind die handgeschmiedeten Schellen. Ihr dunkler Klang steckt schon im Namen. Im Allgäu heißen sie Rumpler. In Oberbayern nennt man sie Gungerer oder Duschglocken.
Bei den Duschglocken oder bei den Schellen oder Flachschellen, die sind ja geschmiedet. Der Schwenker ist auch geschmiedet aus Eisen. Und wenn man jetzt so Duschglocken anlegt, also sehr hart und ein lauter Klang. Die mag man gern, wenn sie im Gelände sind. Man hört es sehr weit und da tut man sich halt dann leichter beim Finnen.
Wenn die hellen Speisglocken und die dunklen Duschglocken zusammenklingen, dann entsteht ein vielstimmiges Geläut, eine ganze Klangsymphonie aus Glocken. Den Rhythmus dieser Symphonie machen die Schritte der Tiere. Kuhglocken haben eine lange Tradition im Alpenraum. Kaum eine Almweide, auf der nicht der Klang der verschiedenen Glocken zu hören ist, zwischen Steiermark und Berner Oberland. Forschungsgruppen in Österreich haben im Dachsteingebiet handgeschmiedete Glocken aus der Römerzeit gefunden. Auch im bayerischen Voralpenland wurden Weideglocken aus der Römerzeit gefunden, etwa in Kempten oder in Starnberg. Manche Volkskundler früherer Jahrhunderte schrieben den Glocken die Funktion von Amuletten zu. Die Glocken sollten das Vieh beschützen und nebenbei böse Geister vertreiben. Ob die Glocken tatsächlich dazu da waren, dass sie Druden oder sonstige Geister vertreiben sollten, das ist historisch nicht belegt. Eins jedoch ist sicher, die Glocken haben bis heute einen einfachen und praktischen Grund. Sie helfen den Sennerinnen und Hirten, ein Tier zu finden, wenn es sich verlaufen hat. Und das passiert nicht selten, sagt der Bergbauer Georg Meyer aus Lingries.
Das ist ein absolutes Muss, weil einfach, wenn eine Glocken rum ist, dann kann man das Viech leichter orten. Man findet es viel schneller bei schlechter Witterung, beim Nebel, im Gelände. Wie gesagt, ohne Glocken, da kann es halt, dass man 5 Meter daneben vorbeigeht und spannt nichts. Und wenn sie halt Glocken rum haben und grasen und schlagen an, macht sich das Geräusch halt bemerkbar und man spannt es und man findet es halt viel leichter. Und die Zusammengehörigkeit von der Herden, die kennen sie auch mit den Glocken, also ein eigener Klang. Jeder Besitzer hat ein bisschen einen anderen Faible für Glocken und wie gesagt, die Herden, die kennen es einfach. Oder wie ich Hirte war, ich habe die fremden Viecher an die Glocken wieder kennt, von denen und von denen und die haben den Klang und dann tut man es einfach leichter.
Eine kleine Liste, wann und wo es die ersten Almabtriebe in Oberbayern und im Allgäu gibt, finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de/Zeit für Bayern.
Sommer ist aus, muss ich oben ins Teu. Führt euch gut, ihr schöne Neumann, führt euch gut tausendmal. Holla die Reise.
Der Mensch hat nur aus praktischen Gründen sein jägerisches Vagantenleben aufgegeben und ist sesshaft geworden. Bebaute Felder brauchen ständige Pflege. Aber auch in den Jahrtausenden seit der Erfindung der Landwirtschaft gehört Mobilität zum Menschenleben dazu. Kein Berg war je zu hoch, kein Wasser zu weit, um nicht über- und durchschritten zu werden. Reisen bildet. Der Spruch hat früher wahrscheinlich noch mehr gegolten als heute. Für Fürstensöhne beispielsweise gab es lange Zeit die Grand Tour, die in ferne Länder führte. Und Handwerksburschen gehen ebenfalls schon immer auf die Walz. Ein Wort, das übrigens mit dem Wallen, der Wallfahrt, dem Walken und dem englischen to walk zusammenhängt. Nach der Lehrzeit marschieren sie mit nur ein paar wenigen Habseligkeiten bepackt los. Sie sollen neue Arbeitstechniken und Orte kennenlernen und Lebenserfahrung sammeln. Erst nach über 3 Jahren dürfen sie zurückkehren. Der Zimmerer Wolfgang Huber aus Röthenbach im Westallgäu hat sie schon hinter sich.
Wolfgang Huber auf der Baustelle. Der 26-Jährige sägt Dachlatten auf die richtige Länge zu, hieft sie nach oben und nagelt sie mit geübten Hammerschlägen fest. Auch 2 Jahre nach seiner Rückkehr spielt die Walz in seinem Alltag noch eine Rolle.
Also die Erfahrung nimmst du klar mit. Ja, wir haben auf Wanderschaft oder in so vielen Ländern halt auch umständlich gearbeitet, gell? Und weil halt keine Handkreissäge da war und da war halt nichts und dann hat man halt improvisiert. Ich habe mal in Afrika eine Motorsäge mit einer riesen Flex geschärft, weil die nicht mal eine Rundfeile hatten.
Trotzdem, letztlich hat er die Herausforderung gemeistert. Ob eine Bambusterrasse in Südamerika oder Blockhäuser in Norwegen. In dutzenden Ländern hat er mit Anfang 20 gezimmert. Dabei haben konnte er nur, was er über lange Strecken tragen konnte.
Es gibt ja schon Wandergesellen, die haben halt eine gute Schulter. Aber ich habe immer so 7-8 Kilo dabei gehabt, das war in Ordnung. Ein bisschen Handwerkszeug, also eine Gestellsäge habe ich dabei gehabt und Schlafsack, wichtig. Ein Handy darf man ja eh nicht benutzen oder darf man nicht haben und die Arbeitsklamotten halt.
Wer so spartanisch reist, der kann mit Familie und Freunden nicht ständig Kontakt halten. Wenn mal eine Nachricht von ihrem Sohn ankam, dann war das für Mutter Maria Huber deshalb immer ein Freudentag. Alle Lebenszeichen von ihm hat sie in einem Buch eingeklebt.
Jede Nachricht ist da festgehalten. Jede Karte. Damals einfach gefreut. Da seine erste Arbeitsstelle. Das war die Familie, wo sie gewohnt haben. Da hat er Päckli heimgeschickt zu meinem Geburtstag. Da habe ich einen Elefant gekriegt aus Afrika, habe ich mir ganz arg gefreut. Und er hat den Zettel um den Hals rumgeklebt.
Auch an Geburtstagen oder Festen wie Weihnachten, näher als 50 Kilometer durfte Wolfgang Huber seiner Heimat nicht kommen. So steht es in den Walzregeln. Die meiste Zeit war er auf weit entfernten Erdteilen unterwegs, sodass ihn seine Familie auch nicht besuchen konnte. Knapp 4 Jahre lang.
Und dann war der 6. Juni. Da hat der Arbeitsagro auf, er kommt heim. Ja, und dann haben wir uns einfach, auch Geschwister haben sich ganz, ganz arg fest gefreut. Und dann haben wir halt Tausende haben wir eingeranzt und alles Mögliche, was uns möglich ist, haben wir hergerichtet, einfach zu dem Fest.
Eingeladen war damals auch Wolfgang Hubers Lehrmeister Guido Schneider. Er war selbst vor rund 30 Jahren als junger Bursche auf der Walz. Seither hat er viele Rückkehrfeiern erlebt. Die von Wolfgang Huber war typisch, sagt er.
Daheim haben die ja Blechmusik bestellt meistens, oder? Huber war es ja so. Blechmusik bestellt und Feuerwehrstadt Palier, oder? Dann hat es geheißen, zwei Mal ist der Eidrudel, oder? Dann fangen schon die ersten Springer. Ich habe nichts gesehen, dann springe jetzt in die Richtung, ich habe nichts gesehen. Oder? So ist es, oder? Ja. Dann wird man das wie so ein Stand vor mir, keiner weiß, von welcher Richtung er kommt.
Die letzten Kilometer gehen fast alle Wandergesellen zu Fuß. Familie und Freunde waren schon ganz gespannt auf Wolfgang Hubers Ankunft. Er selbst hat es da gerade noch genossen, seine Heimat endlich wiederzusehen.
Also am letzten Tag sind wir ja von Bregenz, Pfänderbahn hoch und dann über Scheidegg runter. Und auf dem Weg sind wir noch in den Waldsee reingesprungen. Und also die Berge sind schon hübsch. Wenn man was lang nicht sieht, dann kommt es einem natürlich schön vor. Ja.
Dann am späten Nachmittag war es endlich soweit. An der Wegbiegung kurz vor Röthenbach ist Wolfgang Huber mit ein paar weiteren Wandergesellen aufgetaucht. In der traditionellen Wanderschaftskluft mit schwarzem Hut, Schlaghosen, Weste und Jackett war die Gruppe leicht zu erkennen. Von Wolfgang Hubers erster Umarmung mit seiner Mutter gibt es ein Foto.
Das erlebt man einfach so ganz, ganz tief und ganz bewusst, ja. Da sind sie da auf die Seite, wo das Ortsschild ist, oder? Und als sie dann angekommen sind, hat er dann sein Päckchen übers Schild geworfen und der Stab, der bleibt da. Ja. Und dann musst du über das Ortsschild.
Ja, genau, und dann steig mal hoch und oben drüber.
Ab diesem letzten Wanderschaftsritual war Wolfgang Huber offiziell heimgekehrt und das Fest konnte beginnen.
Da haben wir ein Saugmetzger, oder? Das ist klar, das Bubele konnte er heuer, der verlorene Sohn, oder? Der war jetzt 4 Jahre unterwegs. Ja, ja, die Nachbarschaft hat natürlich gleich hin, der hat ja eingeladen. Und dann halt wird natürlich gleich das Fass angestochen, oder was halt so rumstand und angeschöpft, oder? Der Sohn läuft erstmal am Hinteren, schaut, ob man halt steht, oder? Der wird natürlich bombardiert, gell? Ich bin ja gleich gefragt, und, oder?
Wie Lehrmeister Guido Schneider kommen viele zum Erfahrungsaustausch. Traditionell sind bei Rückkehrfeiern mehrere ehemalige Wandergesellen da. Bei Wolfgang Hubers Fest auch einer aus Südbaden. Statt dauerhaft heimzukehren, ist der im Allgäu geblieben.
Einmal habe ich halt jemanden kennengelernt und dann, die war dann auch nur im 5. Monat schwanger, wenn ich heim bin. Und dann hat es mir doch auch besser gefallen. Und dann ist einfach schön. Heute auch wieder. Bist auf dem Dach oben, lügst zwischendurch mal in die Gegend und wenn du in die österreichische Berge reinlügst und auf die Sendis, ist einfach super.
Auch Wolfgang Huber war von den besonders schönen Stationen seiner Wanderschaft fasziniert und kam sogar ins Grübeln, ob er überhaupt heimkehren soll.
Ich habe mir das schon mal überlegt, aber also im Allgäu ist halt schön, oder? Und dann bin ich ja wieder zurück.
Seinem Arbeitskollegen Markus Fessler ging es ähnlich. Er zieht über die Walz ein ganz simples Fazit.
Man ist 3 Jahre gereist und hat festgestellt, dass der Hulm am schönsten ist. Ganz einfach. Du Holm, da kennst du dich halt aus, da läuft es. Da kannst du so tun, wie du es willst, wie du es gelernt hast früher.
Umsonst war die Wanderschaft deshalb trotzdem nicht. All die gesammelten Erfahrungen werden Wolfgang Huber und seine Kollegen ein Leben lang bereichern. Und auch der Blick auf die Heimat hat sich ein bisschen verändert.
Man weiß halt auch ein bisschen, was drumherum ist. Jetzt weiß ich halt, dass noch Camp da auch noch irgendwie weitergeht.
Auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern, können Sie einen Blick in das Walzalbum von Wolfgang Huber werfen. Was lernen und sein Glück machen will, der muss in die Fremde. Was für die Handwerker gilt, gilt schon seit seinen Anfängen auch für den Akademiker. Einstmals war der fahrende Scholast, der von Universität zu Universität ziehende Student, ein alltägliches Phänomen. In Zeiten, in denen es fast überall Unis und schon beinahe in jedem größeren Dorf ein Gymnasium gibt, kommt dem höheren Schüler- und Studentendasein eine neuartige Sesshaftigkeit zu, der erst mit allerlei Auslands- und sonstigen Erfahrungsstipendien abgeholfen werden muss. Aber das bloß nebenbei. Schüler und Studenten vom Land wissen bis heute, was es bedeutet, Internatsschüler zu sein oder sich beim Studium in einer fremden Stadt behaupten zu müssen. Viele von ihnen kommen dabei ihrem Heimatort für immer abhanden. Manche dagegen entscheiden sich neuerdings bewusst für die Rückkehr in die Heimat. Und es sind nicht die schlechtesten, weil sie was erlebt haben.
Wie geht's, Frau Weikel?
Na ja, momentan nicht so gut.
Weil?
Dr. Christian Pötzl schaut am Bett einer 81-jährigen Patientin vorbei. Er kennt sie noch aus der Zeit, als er in Zwiesel eine eigene Praxis hatte. Aber auch jetzt als Chefarzt Innere Medizin im Krankenhaus der Bayerwaldstadt versucht er, den Draht kurz zu halten zu denen, die hier seine Hilfe brauchen.
Irgendwie hat man da schon das höchste Vertrauen.
Ist mir sympathisch, weil er sich gekümmert hat um meine Krankheiten. Hat es in die Hand genommen und hat es immer wieder hingekriegt.
Christian Pötzl ist nicht Arzt geworden, um im weißen Kittel wert zu sein. Der 53-Jährige liebt seinen Job und er kämpft für Krankenhäuser hier mitten auf dem Land in seiner Heimatregion. Da kann er sich auch richtig aufregen.
Wir sind das Krankenhaus am Rande der Stadt und da muss jetzt mal eine Lanze brechen, aber wir kümmern was. Wir sind nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen und sind wir totale Deppen, nur weil es überall die Unikliniken gibt und die sind alle ganz besonders und sonst irgendwas.
Auf seinen Wegen durchs Krankenhaus nimmt er die Treppen, auch über mehrere Stockwerke, nicht den Aufzug. Sport ist sein Hobby seit seiner Jugend in Hauzenberg, wo er aufgewachsen ist. Gerne und nie mit einem Gefühl der Enge. Abitur am Gymnasium Untergriesbach, dann Medizinstudium in München. Da war er dann der typische Bayerwald-Pendler, der lieber zurück in die Heimat brauste, als hinauf in die Landeshauptstadt.
Nach Möglichkeit, wenn es gegangen ist, bin ich erst am Montag angereist. Und nach Möglichkeit, wenn es gegangen ist, bin ich am Donnerstag schon wieder nach Hause gefahren. Ich konnte mich eigentlich sehr lange überhaupt nicht lösen durch die ganzen Sportvereine. Ich war im Tennis immer in der Mannschaft, im Volleyball immer in der Mannschaft. Semesterferien habe ich Turnschuhe nur zu Hause verbracht.
In München ging er einmal pro Woche zum Niederbayern-Stammtisch. Und nach dem Abschluss 1987 bewarb sich der frisch gebackene Herr Doktor ganz bewusst nur für Stellen in Niederbayern und der Oberpfalz. Denn Karriere hin oder her, er wollte nicht in eine Stadt, schon gar nicht in die Großstadt.
Ich schätze es sehr, diese Vorteile, die wir hier haben, dass man halt unendlich viel Platz hat. Du gehst aus dem Haus und dann, sage ich jetzt mal übertrieben, habe ich schon einen Wald vor meiner Nase, wo ich dann halt Spaziergänge machen kann, wo ich einfach sage, landschaftlich im Wald ist halt schön. Und Kultur kann ich mir so viel verschaffen, wie ich will, weil da fahre ich halt hin. Und es gibt auch bei uns sehr viele kulturelle Angebote, zunehmend mehr. Am Flughafen haben sie in unsere Richtung gebaut. Da bin ich in 1,5 Stunden. Also wenn ich sage, ich bin jetzt irgendwo abgeschnitten, im Gegenteil.
Außerdem hat er hier auf dem Land weder Stress mit der U-Bahn noch Ärger mit dem Parkplatz. Er kann sogar zu Fuß zur Arbeit gehen. Das heißt aber nicht, dass Christian Pötzl sich in einem lauschigen Landarztleben einrichten wollte. Im Gegenteil. Mit einem Freund zusammen gründete er eine Gemeinschaftspraxis, vor allem um den Patienten hier draußen mehr zu bieten als üblich.
Wir wollten die ganze innere Medizin anbieten mit Röntgen, mit allen Ultraschalluntersuchungen, mit Magen-Darm-Spiegelungen. Die Praxis hat sich dann extrem gut entwickelt. Wir haben dann schon nach 3 Jahren den nächsten Mediziner dazu geholt.
Die Gemeinschaftspraxis in Zwiesel ist inzwischen auf 12 Ärzte angewachsen und lindert mit einer Filialpraxis in Bayerisch-Eisenstein auch den zunehmenden Ärztemangel in der Region. Der überzeugte Bayerwäldler Pötzl aber ging derweil doch auch mal ins Ausland. 2 Jahre arbeitete er an einer Schweizer Klinik, bekam dort sogar einen Chefposten angeboten.
Es hat nicht geschadet, mal was anderes zu sehen, fürs eigene Selbstbewusstsein. Weil der Niederbayer oder der Weidler wird immer wieder ein wenig so belächelt, aber so sind dann die da aus dem Wald ungefähr. Das, glaube ich, das war für mich wahrscheinlich auch einmal die Triebfeder, einfach mal sich Selbstbestätigung zu holen. Wie schaut es denn überhaupt woanders aus? Würdest du denn da überhaupt ankommen? Und das weiß ich jetzt und das hat mir halt dann genügt. Und jetzt bin ich mit diesem, sage ich mal, inneren Frieden auch dann wieder zurückgekehrt und sage, jetzt muss ich mir es eigentlich nicht ständig wieder geben, weil ich jetzt weiß, wo ich hingehöre.
Jetzt als Chefarzt am Krankenhaus Zwiesel ärgert er sich über die Politik, die den kleinen Häusern draußen nur Prügel zwischen die Beine schmeißt, sie am liebsten ganz schließen würde. Und er ärgert sich über den Nachwuchsmangel. Denn während er noch gerne aufs Land ging, scheuen es die jungen deutschen Ärzte inzwischen wie der Teufel das Weihwasser. Bei Dr. Christian Pötzl bewerben sich höchstens junge Mediziner aus Tschechien, Ungarn, der Ukraine.
Heutzutage, ich bin jetzt in dem 5. Jahr Chefarzt, wäre ich froh, wenn ich eine einzige deutsche Bewerbung bekommen würde. Ich glaube, wenn Sie jeden Tag schon bald in der Zeitung lesen, wie mies das Gesundheitssystem ist, von allen Seiten wird es ja schlecht gemacht, dann würde ich mir als junger Mensch dann auch mal überlegen, was ich mache. Und es ist ja so, dass das Ausland ja mit sehr guten Angeboten wirbt.
In der Schweiz haben es mittlerweile 20% deutsche Ärzte, 20%, das muss man sich überhaupt nochmal auf der Zunge zu gehen lassen. In England werden es immer mehr, in Frankreich werden es immer mehr.
Deutschland schreckt die Jungen dagegen mit einem 1-0 Numerus Clausus ab. Mit schlechter Wertschätzung und übermäßiger Bürokratie, findet er. Sein eigener Sohn will Medizin studieren und dann weggehen.
Wir haben ein tolles Verhältnis. Er wird seinen Lebensweg so bestimmen, wie er ihn gerne haben möchte. Ich würde ihm da nichts reinreden.
Der Vater wird unbeirrt im Bayerischen Wald die Stellung halten und dort Patienten helfen, die sich freuen, dass sie ein echter Weidler behandelt.
Naja, ich verstehe die andere Sprache auch, aber man fühlt sich wohler, weil man sich da gut aufgekommen fühlt. Man hat Vertrauen und das ist ganz wichtig.
Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
Volkslied kommt bekanntlich nicht gut weg, wer immer hinterm Ofen sitzt, gar fein die Ohren spitzt und kein Stund fürs Haus ist kommen aus. Denn Erfahrenheit kommt von Fahren. Und letztlich kann selbst der Erfahrene, der nicht in seine Heimat zurückkehrt, für eine Rückkehr ganz anderer Art sorgen, nämlich für die Rückkehr zur althergebrachten Qualität, die von manchen Stubenhockern, die immer alles so machen, wie man es immer schon gemacht hat, fahrlässig aufs Spiel gesetzt wird. In Klingenberg am Main war's so. Dort hatte das traditionsreiche städtische Weingut jahrelang rote Zahlen geschrieben. Und es musste erst ein 25-jähriger, aber viel erfahrener Jungwinzer von der Ahr kommen, das Weingut zurück zu den Wurzeln zu führen. Innerhalb von 3 Jahren hat es Benedikt Baltes bereits in die Spitze des fränkischen Weinbaus geschafft.
Also irgendwas ist immer zu tun, natürlich. Im Moment geht es darum, dass wir bei den Reben oben, was ja eigentlich Ranken sind, das heißt, die wachsen ja immer weiter nach oben, dass wir oben die Spitzen kappen und dadurch nehmen wir die Spitze als Verbraucher weg und ab jetzt geht die Zuckerproduktion also in die Trauben.
Und das Zurückschneiden geht am besten per Hand, sagt Winzer Benedikt Baltes. An den Steillagen am Klingenberger Schlossberg scheitert die moderne Technik. Historische Buntsandsteinmauern schmücken die schmalen Terrassen hinter ihm. Ganz oben am Waldrand verläuft der fränkische Rotweinwanderweg. Ökologisch arbeiten ist ihm wichtig, bald sogar biodynamisch.
Hier braucht man keinen zu überzeugen. Der das hier sieht, der weiß genau, das ist Handarbeit, ne? Und Handarbeit kann man eben in jedem Schritt nutzen, in jeder Arbeit, die man tut, um was zu verbessern. Und deshalb sind Terrassensteillagen auch immer sehr eng verknüpft mit Qualität, waren sie früher schon. Sie bringen nicht die meisten Trauben, aber eben ein paar der besten. Und deswegen ist das so, ganz nah an der Arbeit zu sein, zurück zu dem, was früher war, so sehr echt, sehr authentisch, sehr geerdet und das in spitzen Weinen zu vereinen, das ist eigentlich immer so das Ziel, was wir suchen in den Terrassensteillagen.
Der 28-Jährige stammt aus einer alteingesessenen Winzerfamilie von der Ahr und war in Sachen Wein in Österreich, Ungarn und Portugal unterwegs. Dann wollte er was Eigenes aufbauen und hat 2010 das defizitäre Weingut der Stadt Klingenberg übernommen. Sein Ziel, zurück zu 100% Spätburgunder.
Ich bin immer der Meinung gewesen, dass Spätburgunder so vielfältig ist, dass man nicht mehr so viele Sorten braucht. Und hier gibt es seit 800 Jahren Rotwein und seit 100 Jahren das Weingut. Das hat damals schon von 100% Spätburgunder angefangen. Und das ist eigentlich was, was ich dann, sag ich mal, wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln, aber eben mit einem gewissen modernen, innovativen Anstrich. Ja.
Traditionell ist natürlich auch das Schneiden und Ernten der Reben, 35.000 Quadratmeter per Hand. Ganz will er die Moderne aber nicht ausklammern.
Wir haben jetzt schon eine große Solaranlage auf dem Dach, die unser Weingut komplett versorgt. Vielleicht gibt es irgendwann mal die Möglichkeit, mit Solar Modulen, Solarfahrzeugen, ne? Irgendwie was zu mähen. Aber die Terrassensteillagen sind für mich immer so ein bisschen was wie so ein heiliger Gral. Also ich will da auch gar nicht so groß den Lärm drin haben, diese ganz große Mechanisierung, und das wird es hier nie geben.
Modern im wirtschaftlichen Sinne ist aber sein Kompagnon aus China, hier von allen Alex genannt, der die Ware auf dem chinesischen Markt vertreibt. Qualität aus Deutschland kommt schon gut an, Wein von denkmalgeschützten Terrassen noch besser, lacht er. Macht aber auch mehr Arbeit, eine Portion Idealismus gehört schon dazu. Hochmoderne Weingüter der gleichen Größenordnung kommen mit 200 Arbeitsstunden jährlich aus, Baltes braucht 2000. Aber Geld ist ja nicht alles.
Sie sehen es ja auch jetzt hier, wenn oben die Sonne rauskommt und man steht hier drin. Hier passiert es einem jetzt nicht, dass da drei Traktoren an einem vorbei rauschen oder Vollernte, die einem jetzt hier zeigen, deine Arbeitskraft ist nichts wert, sondern man macht hier Meter für Meter, steigt Meter um Meter. Und das ist ja auch eine persönliche Erfahrung, die mit Geld vielleicht auch nicht aufzuwiegen ist.
1261 wird der Weinbau in Klingenberg am Main erstmals urkundlich erwähnt. 1601 ist hier der Sitz der kurfürstlichen Kellereiverwaltung des Kurfürstentums Mainz. Und was sich seitdem verändert hat im Weinberg?
Also wenn ich ehrlich sein soll, glaube ich, dass sich da nichts verändert hat. Ich glaube wirklich gar nichts, weil letzten Endes sind die Materialien, die Unterstützungsvorrichtungen für die Reben, sind ja schon fast alles, was hier gemacht wird. Die Mauern werden immer wieder aufgebaut und saniert, das steht ja auch alles unter Denkmalschutz. Es gibt ja auch noch ganz alte Rebstöcke hier im Schlossberg, die über 120, 130 Jahre alt sind.
Und dass der Boden hier keinen Dünger braucht, davon zeugt ja schon die Geschichte.
Seit ich hier bin, seit 3 Jahren, haben wir nichts gedüngt oder so, weil wir nehmen so wenig raus und fahren auch die Schalen und die Stiele und so weiter zurück, dass letzten Endes ja das Wasser in den Beeren und das, was durch einen Aufwuchs aus der Luft, auch an Stickstoff, wieder gesammelt, organischer Masse entsteht, ne, wieder in den Boden zurückgeht, schon ausreicht für unseren Kreislauf.
Seine Weine werden ausschließlich in Spessart-Eiche ausgebaut, Handarbeit von einem unterfränkischen Küfer. 60 bis 80.000 Liter je nach Jahrgang füllt er jährlich ab. Wir kommen in die heiligen Hallen. Im Weinkeller lagern die Jahrgänge 11 und 12. Fast alles Spätburgunder in 300 und 500 Liter Fässern.
Je kleiner das Fass ist, desto intensiver ist der Einsatz. Das ist sehr traditionell, weil früher mussten die Fässer ja noch bewegt werden. Früher gab es ja keine Stapler und nichts.
Keinen Stapler, aber einen festen Griff braucht man für das diesjährige Sahnehäubchen. Baltes Augen leuchten, als er eine Flasche Schlossberg Spätburgunder großes Gewächs aus dem Regal wuchtet.
Da haben wir dieses Jahr mit Sicherheit die teuerste Flasche produziert, die hier jemals gemacht worden ist. Und zwar ist das eine 12-Liter-Flasche und die kostet knapp 1.000 Euro. Das ist eigentlich so, da will ich gar nicht, dass die einer kauft.
Damit muss er aber rechnen, denn der bodenständige Wein aus Klingenberg kommt an. Gleich der erste Jahrgang 2011 wurde als Entdeckung des Jahres ausgezeichnet und beim Deutschen Spätburgunderpreis belegte Baltes Platz 1 und 2 in Franken.
Klingenberger Main ist aber nicht nur wegen seiner Weine eine Reise wert. Auf unserer Internetseite finden Sie Ausflugstipps wie zum Beispiel zur Seltenbachschlucht, einem der schönsten Geotope Bayerns. bayern2.de, Zeit für Bayern. Wer jetzt im Urlaub am Mittelmeer war, hat sicher auch die ein oder andere Krabbe genossen. Wobei zu sagen ist, dass Krabbe ein norddeutsches Wort ist, dessen süd- und eigentlich hochdeutsches Pendant Krebs heißt. Beide Wörter hängen zusammen mit dem Krabbeln, dem bayerischen Graben, und mit den griechischen und lateinischen Wörtern Karabos, Karabus, die auch so viel wie Krebs bedeuten. Krebse gab es früher nicht nur im Meer, sondern in überreicher Fülle auch in unseren heimischen Bächen und Flüssen, bis ihnen diverse Kalamitäten den Garaus machten. Seitdem hat sich mit den Meerkrebsen auch bei uns das Wort Krabbe von der Waterkant durchgesetzt. Aber wie ja das Rückwärtsgehen bekanntlich eine Eigenart der Krebse ist, kehren sie seit einiger Zeit wieder nach Bayern ins Süßwasser zurück. Im kommenden Fall geht es um die Rückkehr der Krebse in die Aufsess, einem Nebenfluss der Wiesent in der fränkischen Schweiz. Nicht nur ein kulinarisches Erlebnis.
Die fränkische Schweiz, das Dorf Aufsess mit der Lehranstalt für Fischereiwesen. Ein Idyll, eine Burg, Fachwerkhäuser, ein Bach plätschert, Forellen schwimmen gegen den Strom, Teiche säumen die bewaldeten Hügel. Und doch, es ist ein trügerisches Idyll, denn in den Bächen und Teichen tobt ein erbitterter Krieg. Der Krieg der Krebse.
Mein Name ist Thomas Speierl, ich bin Mitarbeiter an der Fachberatung für Fischerei mit und wir kümmern uns in der Lehranstalt um unsere heimischen Fischarten, haben aber auch ein ganz entscheidendes Auge mit auf unsere Krebse in Oberfranken, den Edelkrebs, den Steinkrebs. Bei uns sind eher die fremden Krebsarten, die sich weiter ausbreiten, die Invasoren, und unsere heimischen Krebse mehr und mehr in Bedrängnis bringen. Also wir haben für Oberfranken insgesamt 6 Krebsarten. Davon heimisch sind letztendlich nur unser schöner großer Edelkrebs. Der wird bis zu 16 cm groß in einer schönen rotbraunen Färbung. Manchmal in manchen Gewässern auch schön stahlblau, die Männchen. Und in der kleineren Version in einer eher gräulichen Färbung mit maximal bis 12 cm unser heimischer Steinkrebs. Wir haben auch fremdländische Krebsarten mit hier in Oberfranken. Die amerikanischen, nordamerikanischen Arten, der Kamberkrebs, der Signalkrebs mit. Und die haben unsere heimischen Krebsarten durch die Krebspest, die eingeschleppte, bei den Beständen Kahlschläge bis zu 90% hinterlassen.
Die feindlichen Aggressoren setzen gegen die friedlichen Franken nicht nur auf den Kampf Schere gegen Schere. Ihre tödlichste Waffe ist Aphanomyces astaci, ein Fadenpilz, dessen Sporen die heimischen Edel- und Steinkrebse nichts entgegenzusetzen haben. Die Folge der biologischen Kriegsführung der Angreifer: die fränkischen Krebse stehen durch die Krebspest auf der roten Liste der Weltnaturschutzunion. Sie zu fangen ist streng verboten. Für die fränkisch-bayerischen Krebse werden daher seit einigen Jahren in Bayern bewachte Schutzzonen eingerichtet, in denen heimische Zuchtkrebse wieder ausgesetzt werden. Schritt für Schritt kehren sie so in feindfreie Bäche und Waldseen zurück.
Mein Name ist Erich Daum, ich bin Revierförster bei den Bayerischen Staatsforsten und ich betreue hier das Revier Oesdorf vom Betrieb Forchheim. Wir befinden uns jetzt hier, also hier mitten im Revier am sogenannten Lampetz-Dickenweiher, ein sehr ruhiger, abgelegener Weiher, und der hat für unsere Krebse den Vorteil, er ist relativ flach, kann sich von der Sonne gut erwärmen. Das haben die Krebse gern, die brauchen also für die Brut- und Aufzuchtzeit brauchen die warme Gewässer. Und man sieht auch, der ist schön klar, der ist also nicht zu trübe. Hier im Uferbereich können sie ihre Höhlen bauen, können ihre Eiablagen machen, können auf Beute fangen gehen und die fühlen sich wohl. Da warten dann auch keine Krebse zu. Das ist also ein isolierter Weiher, eigentlich ein sogenannter Himmelsweiher, der also so gut wie keinen Zulauf hat, außer dem, was an Niederschlägen vom Himmel runterkommt.
Einst war der Edelkrebs in Bayern ein Arme-Leute-Essen. Fleisch war teuer, die heimischen Krebse aber kamen überall massenhaft vor. Das ist vorbei. Die feindlichen Eindringlinge haben über Jahre ein Massaker unter der heimischen Krebsbevölkerung angerichtet. Die heimatlichen Krebse sind vom Aussterben bedroht.
Der Edelkrebs ist eine Tierart, die hier schon immer heimisch war. Und ich weiß das von alten Holzhauern, auch von den alten Bewohnern hier im Dorf. Die haben das schon immer erzählt. Früher als kleine Buben haben die hier Krebse gefangen. Die waren hier richtig häufig. Und dann hat man in den 60er, 70er Jahren eine Sünde begangen in ganz Süddeutschland. Man hat amerikanische Krebse ausgesetzt, die sogenannten Signalkrebse, weil diese Krebse schneller wachsen, angeblich auch besser wachsen. Es war also, ich sag's mal einfach so, wirtschaftliche Gier im Spiel. Man hat aber nicht bedacht, dass diese Tiere aus Nordamerika die Krebspest mit eingeschleppt haben. Jetzt ist es hier so, dass also nochmal diese Teiche nicht bewirtschaftet werden. Die waren lange Jahre ganz stillgelegt. Es war kein Wasser drin, die waren also ausgetrocknet, waren, ich sag's jetzt mal, mehr oder weniger tot. Und der Vorteil, ganz gemein ausgedrückt, auch alle falschen Krebse waren tot.
Doch die Rückeroberung der eigenen Heimat durch die bayerischen Krebse hat begonnen. und sie bekommen Flankenschutz durch Forstbetriebe, Aufzuchtstationen wie in Gräfenberg oder Augsburg oder eben durch die Fischereilehranstalt im fränkischen Aufseß. Dort entwickelt Thomas Speyerl derzeit eine neue Kampfstrategie, um die Besatzer endlich zurückzudrängen. Seine wichtigste taktische Gefechtsfeldwaffe gegen die Okkupanten steht in jeder bayerischen Küche, der Kochtopf.
Bei den Wiederansiedlungen bzw. Neubesatz mit kümmern wir uns halt darum, wir vermitteln halt die entsprechenden Züchter mit. Und wenn jetzt die verstärkte Nachfrage ist nach Krebs, da sind wir sehr stark dahinter, dass wir jetzt im Rahmen der Regionalvermarktung versuchen, auch sogenannte Krebswochen zu etablieren. Da sind wir natürlich sehr stark darauf angewiesen, dass wir draußen die Fischereiberechtigten mit ins Boot kriegen. Klappt in meinen Augen sehr gut. Da ist es zum Beispiel im Bereich Coburg so, dass sich der Coburger Fischereiverein, der Bezirksfischereiverein Coburg, mit spezifischen Fanglizenzen auf den Signalkrebs spezialisiert hat. Und da werden im Jahr bis zu 200, 300 Kilo Signalkrebs aus bestimmten Teilen der Itz entnommen, die dann entsprechender Verwertung zugeführt werden. Man lässt sich den Krebs oder das Krebsfleisch einfach mal bei einer guten Gelegenheit mit einem entsprechenden Getränk dazu auf der Zunge zergehen.
Ja, ich bin der André Gepper, der Küchenchef im Hotel Villa Geiswald in Bamberg. Da habe ich mir überlegt, dass wir Flusskrebse im Wurzelsud machen mit Bamberger Hörnchenkartoffeln und frisch geriebenen Krähen. Ja, als erstes müssen wir die frischen Flusskrebse, die werden zugeputzt. Es kommt ein bisschen die unangenehme Aufgabe. Die werden halt mit kochendem Wasser überbrüht. Dann kann man den Darm ziehen, da muss man die mittlerste Schwanzflosse im Endeffekt vorsichtig lösen und dann herausziehen, sodass der Darm entfernt ist. Und dann muss man das Schwanzsegment abdrehen und dann im Endeffekt in der Hand zerknacken, und um an das Fleisch zu kommen. Ja, und dann wäre das eigentlich schon die gröbste Arbeit vorbei oder die unangenehmste, nenne ich es jetzt mal. Und die schön langsam ziehen lassen, einmal kurz aufkochen, zur Seite stellen, dass sie nicht zu fest werden, weil wenn... Den einen Fehler kann man machen bei diesem Gericht: wenn die Flusskrebse zu lang kochen, werden sie recht gummiartig.
Während die Flusskrebse langsam ziehen, das Wurzelgemüse, Karotten, Lauch, Sellerie in feine Würfel schneiden, anschwitzen, mit Butter, Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen und dann mit einem Riesling Frankenwein ablöschen und aufgießen. Das vorbereitete Krebsfleisch der Scheren und des Schwanzes dazugeben und beim Anrichten mit Meerrettich überraspeln. Signalkrebse im Wurzelsud. Das ist Artenschutz einmal anders.
Das Rezept für die Krebse im Wurzelsud aus Bamberg finden Sie zum Nachmachen auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. Und weil es Krebse auch in der Musik gibt. Wenn die Töne rückwärts gehen, klingt es ungewöhnlich, wie hier. Zeremonie. Eine Schallplatte aus dem Regal nehmen, die schwarze Scheibe langsam und vorsichtig aus der Hülle ziehen, noch einmal entstauben, auf den Plattenspieler legen und dann die Nadel ganz vorsichtig auf das Vinyl absenken. Dieses Ritual mögen offenbar nicht nur ältere Menschen, sondern auch jüngere. Sie geben viel Geld für neue, teure Plattenspieler aus und kaufen wieder Schallplatten. Und zwar nicht nur gebrauchte, sondern ganz neue. Die Produktions- und Verkaufszahlen steigen kontinuierlich weltweit. Dabei war das Medium Schallplatte in den 90er Jahren schon einmal totgesagt. Aber wie immer gilt, Totgesagte leben länger und haben eine Chance auf Rückkehr.
Marianne, Lande, Lande, aus dem Wachauer Land, Lande.
Musik wie diese findet sich nicht unter den vielen Neuerscheinungen auf Vinyl. Die muss man eher auf einem Flohmarkt oder im Internet suchen. Die Rückkehr der Schallplatte betrifft ganz aktuelle Musik. Käufer sind vor allem Musikenthusiasten ab 30. Dass die Produktion von Schallplatten in Deutschland technisch überhaupt noch möglich ist, ist vor allem der elektronischen Musik zu verdanken. Die Techno-Szene hat die Schallplatte am Leben erhalten. Ohne sie hätten die Presswerke dicht gemacht. Denn während alle Welt sich in den 90er Jahren auf die silberglänzenden CDs stürzte, arbeiteten DJs weiter mit Schallplatten. Auch in der Punkrock- und Hip-Hop-Szene lebte das Vinyl unbeirrt weiter. Lassen sich manche musikalischen Effekte doch nur mit echten Schallplatten verwirklichen, zum Beispiel das Scratchen.
Leg mal los.
Jetzt aber sieht alles anders aus. Seit einiger Zeit veröffentlichen auch Musiker aus dem Mainstream-Bereich wieder Schallplatten, zum Beispiel Die Ärzte oder auch die mehrfache Grammy-Gewinnerin Adele. Denn genauso wie es weiterhin viele Menschen gibt, die lieber ein echtes Buch aufschlagen, statt Texte auf einem Bildschirm zu lesen, gibt es eben auch Menschen, die lieber eine Schallplatte auflegen, statt sich einen iPod ans Revers zu stecken und damit joggen zu gehen.
Die ganze Art des Musikhörens, dass man viel bewusster Musik wahrnimmt, weil man muss nach ca. 20 Minuten aufstehen und die Platte rumdrehen. Allein dieses Ritual irgendwie und dadurch hat diesen Musikgenuss wirklich intensiver wahrzunehmen. Dann natürlich das ganze Cover, wie sich es anfühlt, dass man, also die Haptik ist einfach wahnsinnig ausschlaggebend für mich persönlich. Und natürlich der Klang, der klingt einfach viel wärmer. Und ich mag auch, wenn eine Platte dann leicht knistert, so dass die Musik halt lebt oder so. Und auch wenn es einen Kratzer hat und springt oder hängt bleibt oder sonstiges, das gehört einfach dazu. Und da kann ich gerne drüber hinwegsehen. Es ist einfach ein schönes Gefühl, Musik zu hören.
Sagt David Jahnke. Er ist Mitbegründer der Augsburger Firma Duophonic Records. Seit mehr als 10 Jahren stellt Duophonic Prototypen für die spätere Pressung von Vinylplatten her. Herzstück der Firma ist eine Lackschnittmaschine aus den 70er Jahren.
Ja, das ist wie ein riesengroßer Schallplattenspieler im Endeffekt mit einem Plattenteller, der sich dreht, der sehr, sehr schwer ist, mit einem sehr, sehr starken Motor, dass auch wirklich der Gleichlauf sehr genau funktioniert. Ganz leise, ja, ist auch sehr wichtig, weil alle Laufgeräusche würden natürlich auch auf der Platte zu hören sein. Also das muss alles sehr, sehr leise funktionieren.
Moritz Illner, der zweite im Bunde bei Duophonic, zeigt auf eine Apparatur mit einem Schneidekopf, die sich langsam über den Plattenteller bewegt. Eine winzige Saphirnadel an der Spitze schneidet in den spiegelglatten, mit Zellulose-Lack überzogenen Rohling die Rille, die dann die Musikinformation trägt. Das alles passiert in Echtzeit.
Die ist natürlich sehr alt. Wie bei einem alten Auto aus den 70ern geht natürlich da immer mal wieder was kaputt. Das ist gar nicht zu verhindern. Es ist zwar eine sehr robuste Maschine, aber alte Technik ist eben auch anfällig. Und ein großer Teil meiner Aufgabe ist nicht die Herstellung von den Masterschnitten, sondern auch die Reparatur dieser Maschine.
Knistern tut auf diesem Prototypen genauso wenig wie auf den frisch gepressten Vinylplatten. Das typische Schallplattengeräusch entsteht erst mit dem Gebrauch, wenn sich Staub in die feinen Rillen legt. Damit die Platte am Ende auch wirklich allen Ansprüchen genügt, wird der fertig gravierte Prototyp nicht nur akustisch, sondern auch optisch unter dem Mikroskop geprüft.
Wenn man durch das Mikroskop hindurchblickt, dann sieht man eben die Rille, die aussieht wie ein Fluss, der sich so durch eine Landschaft schlängelt. Und die Kurven und die Biegungen, ja, entsprechen der Musik sozusagen. Also eine weite Kurve mit großem Radius. Das sind tiefe Frequenzen. Kleine Felsen am Rand des Flusses sind dann die hohen Frequenzen, also an der Stelle.
4 Vinylpresswerke gibt es in Deutschland noch und alle 4 arbeiten derzeit fast am Kapazitätslimit. Und das, während sich CDs immer schlechter verkaufen. Denn immer mehr junge Menschen laden ihre Musik direkt aus dem Netz herunter. Und der Boom der Schallplatte beschränkt sich nicht nur auf Deutschland oder Europa. In den USA wurden im vergangenen Jahr 4,6 Millionen Vinylalben verkauft, mit einer Zuwachsrate von fast 18% im Vergleich zum Vorjahr. Doch bei aller Euphorie, Vinylplatten sind immer noch ein Nischenprodukt, wenn auch eines mit Charme und Wachstumspotenzial. Wer sich von der Masse abheben will, hört Schallplatte. Und außerdem, Leierkastenspieler gibt es ja auch immer noch.
Und übrigens auch Spielautomaten.
Wenn man es genau bedenkt, besteht das ganze Leben aus Wegfahren und Zurückkehren. Wer wegfährt, erfährt viel und kann nach seiner Rückkehr mit seiner Erfahrung aus dem Vollen schöpfen, ganz im Gegensatz zu den im Wortsinn Zurückgebliebenen. Ums Fort- und Heimgehen dreht es sich auch im Bayern-Genießen-Beitrag bei unseren Kollegen vom Fernsehen. Paul Enghofer hat Leute im Rottal besucht, die gerne wieder in ihre Heimat zurückgekommen sind, nach einem Auslandsaufenthalt, nach der Ausbildung oder einem langen Arbeitsleben. Inzwischen Spessart und Karwendel in 2 Stunden auf BR Alpha. Die Sendung kommt diesmal übrigens vom berühmten Karpfhammer Volksfest, einem jener regionalen Feste, die bei vielen, die in die Fremde gegangen sind, eine ganz besondere Rolle spielen. Zu solchen Festen nämlich kehren sie zumindest vorübergehend in ihre Heimat zurück, um Freunde, Bekannte und Verwandte wiederzutreffen. Eine bunte Vielfalt solcher regionaler Feste mit ganz besonderem Flair und vielen Tipps für genießerische Ausflüge finden Sie auch in der neuesten Buchausgabe von Bayern genießen. Das Buch heißt Bayern genießen Feste und ist für 17,90 Euro im BR-Shop und in jeder Buchhandlung zu haben. Wir im Radio wünschen Ihnen einen schönen, geruhsamen Sonntag daheim, wenn Sie gerade von Ausflug oder Reise zurückgekehrt sind. Und wenn Sie sich gerade erst auf den Weg gemacht haben, eine gute Heimkehr.
Rückkehr. Das war Bayern genießen im September mit Gerald Huber und Beiträgen aus den 6 BR-Regionalstudios. Der Beitrag über die Glockensymphonie des Almabtriebs war von Andreas Estner aus der Redaktion Oberbayern. Viktoria Wagensommer aus dem Korrespondentenbüro Allgäu porträtierte den von der Walz zurückgekehrten Zimmerer Wolfgang Huber. Das Porträt des Zwieseler Chefarzt Christian Pötzl kam von Renate Rossberger aus dem Korrespondentenbüro Bayerischer Wald. Katrin Köks aus unserem Korrespondentenbüro Aschaffenburg führte uns in das Weingut Klingenberg am Main, das zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Peter Braun vom Studio Franken ließ uns Flusskrebse aus der fränkischen Schweiz probieren und Julie Metzdorf von der Redaktion München schwärmte über die Rückkehr der Schallplatte. Ton und Technik Eleonore Frühbauer, Musikauswahl Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.